Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno.
Verglichen mit den Republikanern vor Trump ist diese Partei, die sich die Republikaner nennt, eine Zombie-Partei.
Das ist mein Chef. Christoph Scheuermann, stellvertretender Ressortleiter Ausland des Spiegel, netter Kerl, kluger Kopf. Ich telefonierte vor ein paar Wochen mit ihm und wir sprachen über Donald Trump und wie es zu erklären ist, dass er sich so viel erlauben kann. Über 100.000 Tote aufgrund der Corona-Krise, Millionen von Arbeitslosen, nicht zuletzt, weil diese Krise so schlecht gemanagt wurde, offener Streit mit dem wichtigsten Handelspartner China. Und ich merkte, wie Christoph, der einige Jahre aus Washington für den Spiegel berichtet hat, über die Republikaner redete, über Trumps Partei.
Das ist eine leere Hülle, die irgendwie mit so blutunterlaufenden Augen irgendwie hinter Trump herläuft, ohne irgendwie Brain, und irgendwie dabei zuguckt, wie letztendlich sämtliche Werte, für die diese Partei irgendwie mal behauptete zu stehen, hinter sich lässt.
Sprechen wir also über die Republikanische Partei, die GOP, the Grand Old Party, die Partei dieses Herrn, Nixon.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Oder Bush Jr.
Mission accomplished.
Oder auch dieses Manns.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Wie kann eine Partei, die den Freihandel in der Welt mit allem verteidigt hat, jetzt Trumps Protektionismus unterstützen? Wie kann eine Law-and-Order-Partei Trumps Angriffe auf das FBI tolerieren? Wie kann eine Partei des Glaubens und des Anstands den notorischen Lügner Trump verteidigen?
Ready? You have the cameras rolling?
The Republican Party, as I knew it, and we all knew it, is a dead item.
I don't recognize the Republican Party as it is right now.
A hostile takeover of the Republican Party.
It's Trump's party. Nobody can beat him.
The Trump Republican Party.
Keep America great again. By God, the Republican.
Ich habe mir jemanden gesucht, der vermutlich wie kaum ein anderer erklären kann, was aus dieser Partei geworden ist. Stuart Stevens, nach eigenem Bekunden der erfolgreichste republikanische Wahlkampfmanager der letzten Jahrzehnte.
I spent years working in the Republican Party. I helped elect more Republican governors and senators than any other consultant out there. I worked for 5 presidential campaigns.
Ein Mann also, der über Jahre die Republikaner beraten hat. Er hat die Partei mitgeprägt und er hat ein Buch mit dem bezeichnenden Titel It was all a lie, geschrieben. Es war alles eine Lüge. Es erscheint in den USA im August, doch mehr als ein Buch ist es eine Abrechnung. Stevens ist überzeugt, dass Trump nur ein Symptom ist für einen Krebs, der die Republikaner schon lange befallen hat. Wir machen das heute etwas anders als sonst. Ich habe mit Stevens auf Englisch gesprochen und darum folgt dieses Gespräch gleich im Anschluss in englischer Sprache. Wer das Ganze lieber in einer Übersetzung hören möchte, der spult jetzt einfach auf Minute 31 und hört von da die Folge weiter. Mr. Stevens, great to have you on. How would you describe the state of the Republican Party in 2020?
You know, as someone who worked in the Republican Party for, you know, most of my life, supposedly the conservative party, if you held a gun to my head and asked me to tell you what American conservatism is today, I would tell you to just go ahead and shoot me. I have no idea. The Republican Party has lost any sense of its principles, any sense of its purpose. You know, it's always difficult when you're in the middle of these things to realize what is happening, but I think it's unlike any other evolution of a party in certainly modern political history in America, perhaps forever in America. The closest I can find a parallel is the Communist Party in the Soviet Union, which ultimately just collapsed on itself because its principles became so separated from its reality. So, you know, if you had asked Republicans, I think, I don't know, 4 years ago, which seems like the dark ages, but we disagree on certain issues, but what do you think of the principles that unite the Republican Party? I think most people would have said strong on Russia.
Donald Trump says he admires Vladimir Putin.
Character counts.
And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Grab them by the pussy.
The deficit matters.
We've got the government debt and deficit exploding.
Pro-legal immigration.
But we have some bad hombres here, and we're going to get them out.
It's not that the party has drifted away from those principles, which parties do. The party is, as far as I can see, actively opposed to those principles. I don't really think there's any parallel to a like moment in modern politics. I have no idea what being a conservative is in America anymore. And I don't think anybody else can. You know, I had to come to the conclusion that the party ultimately never really believed in these things. Because I don't think that you abandon deeply held beliefs in 3 years. I think if you abandon them, it just means you didn't deeply hold them. So my conclusion is that these were just really marketing slogans, that they weren't values. And when they didn't seem to work as marketing slogans, then we'll adopt new ones. We'll become anti-free trade. We'll become pro-Putin, if that sells. I don't really know what other conclusion to come to. You know, there was a lot of us in the Republican Party who wanted to believe that Trump was an aberration, that he had hijacked the party. And I spent a lot of 2016 predicting that Donald Trump would lose, because I didn't want to believe what it would say about the Republican Party or the country. But obviously, I was really wrong. And I think you have to deal with reality. So I still have Republican friends who say that Donald Trump isn't the Republican Party. But I don't really know how you square that with reality. I mean, he's the president of the United States. He's head of the Republican Party. I mean, it was under his direction that the Republican Party endorsed Roy Moore for Senate in Alabama, an accused child molester. So he is the Republican Party. And I think we have to accept that, and we have to ask ourselves what that means about the Republican Party.
So what happened?
You know, I grew up in the American South, in Mississippi. And when I grew up, all of the Southern politicians were Democrats. There really was not a Republican Party in the South. This began to change in the 1960s. And there was a strategy that was evolved by Nixon.
For the last 40 plus years, we, meaning the Republican Party, had a Southern strategy that alienated many minority voters by focusing on the white male vote in the South. What makes those words remarkable is they come from the leader of a Republican Party that's long denied employing a race-based Southern strategy to win elections.
I mean, race is, I think, the key in which most of American politics is played. And when you look at all of these Republican races, we could never get more than usually 10% of the African-American vote. And I think that should have, it was an obvious failure, and we admitted it was a failure. But there was this whole belief in the Republican Party that the reason that we failed with African-Americans is we just didn't know how to talk to African-Americans. And there was a industry of black consultants who worked with the Republican Party to try to teach Republicans, white Republicans, how to talk to blacks. And I don't think that was the issue at all. I think that African Americans understood exactly what the Republican Party was saying. They just didn't like it. So the Republican Party has spent decades appealing primarily to white voters. And it's been the great failure of the Republican Party. So it started with African Americans, and then with Hispanics. Well, I worked in the Bush campaigns, George W. Bush, and we were able to get up to around 40% of the Hispanic vote when he ran for re-election. But then that fell off to 27% in the next few elections. I mean, that's what McCain got, what Romney got, what Trump got. And the problem with that is that, as far as just the future of the Republican Party, is that if you keep it 27% of Hispanics, Hispanics are a growing number.
I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall.
That battle has damaged the GOP's reputation with California Latinos, now 15 million people, some 40% of the state's population.
We're becoming a younger, poorer, browner state and nation. Young, poor, and brown are three characteristics that Republicans have never done well with.
You know, California is a very interesting study here. California, one out of every nine voters lives in California in America. So California was a Republican stronghold. Ronald Reagan came from California. Republicans always were in California. But that changed. And it changed to a large degree because in 1994, when a Republican governor, Pete Wilson, was running for re-election, he made the decision to really attack Hispanic immigrants. And he made a series of famous ads that were anti-immigrants.
They keep coming. 2 million illegal immigrants in California. The federal government won't stop them at the border, yet requires us to pay billions to take care of them.
And as a result, Hispanics abandoned the Republican Party. And now the Republican Party has gone from being dominant in California to it's in third place in California. First is Democrat. Second are independents. Third are Republicans. And there's a lot of evidence to point to in American life that what happens in California at first tends to happen across the country eventually. So if you look at demographics, if you look at Americans who are 15 years of age or under, the majority are non-white. So there's good reason to believe those 15-year-olds will become 18-year-olds and they'll still remain non-white. And that's a terrible forecast for the Republican Party if the Republican Party doesn't change. And I see no desire for the Republican Party to change and become more inclusive and become less of a white party. And if you look at Asian Americans used to vote for Republicans like 75%. And now Asian Americans have walked away from the party. And it's not that Republicans were attacking Asian Americans, at least until recently when Trump has been attacking Chinese. But they got the message that if they were not white, they weren't really welcome in the Republican Party. Well, you know, it used to be that the largest group were white voters without college education. When Ronald Reagan ran in 1980, that was 60% of the electorate in America. Those whites who had a high school or less degree. That's now fallen to 40%, and it's one of the fastest declining demographics in America. So you look at this divide, and it's absolutely right to point to it and talk about it, because whites with a college education oppose Trump. Whites with non-college education support Trump, particularly white men. I mean, white men without a college education are the base of Trump's support. And that's a death knell for a national party. It's just a question of how long does it take? Maybe Trump can win another election. But I think after that, the party's going to have to deal with the reality of a country that is changing rapidly.
Would I approve waterboarding? You bet your ass I'd approve it. You bet your ass. In a heartbeat.
And I'd bring back a hell of a lot worse than waterboarding.
I want surveillance of certain mosques, okay? President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS, okay? He's the founder.
Trump gave permission to people to embrace their worst sides, their darkest angels, not their better angels. I mean, we all have a part of us within us that is angry, that is feels that we've not been treated fairly. But we're taught that that's a side of us that we should suppress, that a civic society should be open, should be magnanimous, that we want to be gracious. All of these qualities that we try to teach in our culture. I mean, it's what teachers teach, what parents teach, what sports teams teach. But Trump has sort of embraced that other side of us. And he's given permission for people to feel good about feeling angry, feel good about being aggrieved, and feel good about racism. It's not that Trump made America more racist, but I think that he made it more acceptable to be racist. And I think it's sort of a relief among many people. They could quit pretending. Well, it's okay to be this way. You know, I use an example, you know, when we're in our car and someone cuts us off, we all have that side of us that, you know, at least in America, we call road rage, where you're angry at that person. What Donald Trump tells you is that's your best self. That's the self that you should embrace, that you're a sucker if you let that person get ahead of you in traffic. And there's something about that that I think appeals to a lot of people. Ronald Reagan said that to be born in America was to win life's lottery, that you were the luckiest person in the world to be born in America. Trump says to be born in America means that you're a sucker, that there are these powerful forces out there like Canada that are taking advantage of America. And it's a completely different worldview. But it appeals to people who see the world shifting in a way in which they become less advantaged. Now, part of this is also race, because a lot of these people are uncomfortable in a world in which it's increasingly non-white. It's not the only reason, but it is all tied together. And it's tied to this anti-immigration. I mean, the reality is, if you look at the billion-dollar companies in America, a little over half were formed by immigrants or first-generation Americans. I mean, Steve Jobs' father was a Syrian immigrant. The guys who founded Google were immigrants. This is the energy of America. It's always been that way. And now there's become this anti-immigrant fervor that I think is completely self-defeating. I mean, America is defined by being immigration. And without our immigrants, we would become a dying country, demographically and every way. History shows us that when you legitimize that sort of anger and hate, it's very difficult to undo that. And I think that this is a force that has been unleashed in the United States that's very negative and is going to be with us for a long time.
What would happen if Trump pulls it off again and he gets his second term?
I think it's going to be devastating. I mean, Trump is not a normal person. He has deep psychological problems, and that's only going to get worse. And I think one of the few normalizing factors has been his fear of getting defeated. And if he's reelected, I think he's just going to be off to crazy town. He'll feel like he can do anything he wants. And you know, people call Trump a fascist or this. There's no organized political mind. There's no organized thought with Trump. It just bounces around. That's why he contradicts himself two or three times a day and doesn't seem to realize it. I mean, whatever Trump is saying at that moment is the truth for Trump. It doesn't matter if he said the opposite 10 minutes before and will say the opposite 10 minutes afterwards. So I think it'd be very unstabilizing for the world. I think it'll be terrible for the economy because he'll probably try to drum up some big trade war. I think it'll be terrible for race relations in America. I think it's an existential threat to America as we've known it in a post-World War II era. Certainly it's the whole alliance structure that has kept world peace that America was so essentially involved in is something that Trump has no understanding of or respect for. I mean, he looks at NATO like, you know, they're tenants and they haven't paid enough in rent. So I'm very pessimistic about it. And we should note, I mean, most incumbent presidents get reelected. And particularly now, there's been changes in campaign finance law. So, I mean, Trump should be considered the favored. Now, we have this pandemic, and we have no idea how that's going to play out politically. It should be very bad for Trump, but I think anybody would be kidding yourself if they could say they could really predict what's going to happen.
So what you're telling me is basically that the party has lost course. That's not the party anymore. It used to be. Well, you were all the time right in the middle, very close to Bush Sr. and Bush Jr. to Romney. So how do you cope with that?
Well, look, I spent years working in the Republican Party. I helped elect more Republican governors and senators than any other consultant out there. I worked for 5 presidential campaigns. I think it would be completely irresponsible for me to say that I didn't have a role in this. I mean, if we believe that personal responsibility is a bedrock principle that the party should have, and we always said that the party did believe in personal responsibility, it seems to me that you have to begin with holding yourself personally responsible. So I saw these dark sides of the party, and I, like a lot of us, I chose to believe it was a recessive gene, not a dominant gene, that there were these sort of crazy dark side to the party, but this other side that I think was embodied by George W. Bush when he ran on the theme of compassionate conservatism. I mean, if you go back and read the 2000 Republican Convention acceptance speech by George Bush, which really laid out what kind of president he wanted to be, that speech reads like a lost document from an abandoned civilization.
Our nation must rise above a house divided. Americans share hopes and goals and values far more important than any political disagreements. Republicans want the best for our nation, and so do Democrats.
It's all about humility, compassion, caring for others. I mean, all of these things that Trump considers weakness, Bush was embracing as values we should aspire to. And it's not that we were perfect, for God's sake. I mean, I think we played too much to the dark side, but we at least aspired to something that was better and bigger than ourselves. So, you know, I can't just point to Trump and say, how did this happen? It's everybody else's fault. It's not my fault. I mean, I was involved in this more than most people. And I think I have to be honest about that and try to answer what that says about decisions I made. And I don't know really what to do about it now, except to acknowledge it and to go forward and to take a different path.
Stuart Stevens hat vor ein paar Wochen sein Unternehmen verkauft. Strategic Partners in Media gilt als die erfolgreichste Wahlkampfberatungsfirma der USA. Stevens sagt, dass er mit seinen Aussagen seiner Firma und seinen Partnern schadet, was sicherlich nicht verkehrt ist. Und darum habe er sich zurückgezogen. Nachdem ich mit Stevens gesprochen hatte, rief ich bei meinem Kollegen René Pfister an, Büroleiter in Washington des Spiegel. Auch René teilte die verheerende Beurteilung, die Stevens gerade der Republikanischen Partei ausgestellt hatte, sagt aber auch, dass in seinen Augen die Demokraten nicht ganz unschuldig seien.
Die Demokraten machen sich es viel zu einfach, wenn sie glauben, Donald Trump sei nur das Ergebnis einer Radikalisierung, die bei den Republikanern stattgefunden hätte. Donald Trump ist das Ergebnis von gravierenden Fehlern, die die Demokratische Partei und demokratische Präsidenten gemacht haben. Und da würde ich jetzt mal insbesondere Bill Clinton nennen, der in den 90er Jahren, wo die Wirtschaft so unheimlich geboomt hat, ja letztlich den Glauben verbreitet hat, dass Globalisierung funktioniert, dass nur wenn man die Grenzen aufmacht, wenn man Trade Deals macht, dass davon alle profitieren. Bill Clinton hat, als er 1993 das Freihandelsabkommen für Nordamerika unterschrieben hat, gesagt, dieses Abkommen wird in den nächsten Jahren eine Million Jobs schaffen und wird dafür sorgen, dass der Wohlstand für alle steigt. Und was richtig war an dieser Analyse ist, dass der Wohlstand gestiegen ist, aber eben nur für eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten. Also die Wähler, die klassischerweise demokratische Wähler waren, im Mittleren Westen, die in einer Autofabrik gearbeitet haben, die in einer Textilfabrik gearbeitet haben, die in einem Stahlwerk gearbeitet haben, haben durch diese Art der Hyperglobalisierung, die von Bill Clinton gefördert worden ist, ihre Jobs verloren oder ihre Löhne sind drastisch nach unten gegangen. Also der große Verlierer in der amerikanischen Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten war der weiße Arbeiter ohne College-Abschluss. Die Zahlen sind wirklich absolut frappierend. Wenn man in allen Zahlen, die man da messen kann, ist dieser sozusagen dieser klassische demokratische Wähler der Verlierer. Die Lebenserwartung ist zurückgegangen, der Alkoholmissbrauch ist hochgegangen, die Suizidrate ist hochgegangen, die Arbeitslosigkeit ist hochgegangen. Diese Wähler wurden wirklich von der demokratischen Partei letztlich verraten. Und ich glaube, dass das nicht zu sehen und dieses Problem nicht zu adressieren, war das große Versagen der Demokraten und davon hat Donald Trump profitiert.
Die naheliegende Frage ist doch, warum wehrt sich diese Partei nicht? Warum gibt es keinen Widerstand gegen Trump von Seiten republikanischer Politiker?
I think more of my colleagues should speak up. They say things privately that they don't say publicly.
This is a time where people do, conservatives do need to speak out.
I was grateful to see President Trump's leadership.
Also ich glaube, da ist die Erklärung relativ einfach. Es gibt viele klar denkende Republikaner, die nicht übereinstimmen mit Donald Trump, die auch wissen, was er tut. Nur ist eine Distanzierung von Donald Trump für einen republikanischen Politiker das Todesurteil. Das zeigen alle Umfragen, dass Donald Trump ist eine Figur, die extrem polarisiert. Er polarisiert aber nicht in der republikanischen Anhängerschaft. Also die republikanischen Wähler, die republikanischen Anhänger stehen zu weiten, weiten Teilen hinter Donald Trump. Und wenn ein republikanischer Politiker es wagt, sich von Donald Trump abzusetzen, ist es für ihn das Todesurteil. Also ich habe vor einigen Monaten eine Geschichte gemacht, da war ich in Florida, da gab es einen Kongressabgeordneten, der im Impeachment-Verfahren einen ganz schlichten Satz gesagt hat und der hieß, all facts must be on the table. Er hat nicht gesagt, Donald Trump muss zurücktreten. Er hat nicht gesagt, ich werde im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump stimmen. Er hat gesagt, all facts must be on the table. Dieser Satz hat dazu geführt, dass in dem Wahlbezirk, wo er aufgestellt worden ist, ein Aufstand ausgebrochen ist und dieser Kongressabgeordnete hat innerhalb von wenigen Tagen erklärt, er wird nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Das zeigt, wie gefährlich es ist für einen Republikaner, sich gegen Donald Trump zu stellen. Also Donald Trump, die republikanische Partei ist im Moment fest in der Hand von Donald Trump und auch jeder, der sich jetzt gegen ihn positionieren will, ihn möglicherweise mal ablösen will, er muss einen ganz, ganz schmalen Grat gehen zwischen sozusagen zu erkennen geben, dass er in manchen Dingen anders denkt, aber sozusagen die Basis nicht zu verschrecken, weil ohne die Trump-Basis wird es für keinen republikanischen Politiker möglich sein, gewählt zu werden. Es gibt da ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also Mitt Romney ist eine Ausnahme, der sitzt so fest im Sattel in Utah, dass er sich's leisten kann, sich von Donald Trump abzusetzen. Aber für die große, große Mehrheit der republikanischen Politiker gilt, wenn du dich von Trump absetzt, dann ist es dein Todesurteil.
Was würde eigentlich passieren, wenn das, was du sagst und das, was Stevens sagt, nämlich, dass die Strategie der republikanischen Partei auf den Angry White Man zu setzen, problematisch ist? Was passiert, wenn die Partei die Präsidentschaftswahlen im November verliert?
Also ich halte es für absolut denkbar, dass, nehmen wir mal an, Trump verliert im Herbst, der Streit und die Fliehkräfte innerhalb der republikanischen Partei so groß werden, dass die Partei einfach zerreißt. Dass es einen Teil gibt, der letztlich auf dieser populistischen Schiene weitermachen will, dass es einen fremdenfeindlichen Teil dieser Partei gibt, die ganz auf den weißen Wähler setzt und dass es dann den anderen Teil der Partei gibt, ich würde es mal sagen, den George W. Bush-Teil der Republikaner, die ganz anders denken und dass es keine Brücke mehr gibt zwischen diesen beiden Flügeln und dass es die republikanische Partei einfach zerreißt. Wo ich ganz fest von überzeugt bin, ist, dass der Weg, den Donald Trump genommen hat, dass der langfristig die Republikaner in den Untergang führt. Weil es ist einfach so, alle demografischen Zahlen weisen in eine Richtung. Die Weißen werden immer weniger, die schwarzen Wähler, die Latinos werden immer bedeutender als Wählergruppe. Amerika wird immer diverser, um das Wort jetzt mal nochmal zu benutzen. Und eine Partei, die letztlich radikal auf eine Wählergruppe setzt, ist da zum Untergang verurteilt. Trump hat es, wie gesagt, 2016 in einer historisch einmaligen Situation geschafft. Aber dass das einfach wiederholbar ist in den nächsten Jahrzehnten, daran glaube ich nicht. Und das zeigen auch alle Zahlen, dass das nicht möglich sein wird.
Das war 8 Milliarden, heute über die Zukunft, vielleicht aber auch über das Ende der Republikanischen Partei in den USA. Ich bedanke mich sehr bei meinen Kollegen Christoph Scheuermann und René Pfister und beim amerikanischen Wahlkampfberater Stuart Stevens. Sein Buch »It was all a lie« über die Republikanische Partei erscheint in gut 8 Wochen, auf Englisch und in den USA. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und den üblichen Podcast-Apps. Sehr ans Herz möchte ich Ihnen den Innenpolitik-Podcast Stimmenfang des Spiegel legen, der jeden Donnerstag erscheint. Ihnen alles Gute. Mein Name ist Ron Moreno. Bleiben Sie gesund. Herr Stevens, wie würden Sie den Zustand der Republikanischen Partei im Jahre 2020 beschreiben?
Als jemand, der die meiste Zeit seines Lebens in der Republikanischen Partei gearbeitet hat, angeblich einer konservativen Partei, kann ich nur sagen, hielten Sie mir eine Pistole an den Kopf und würden mich bitten, Ihnen zu sagen, was amerikanischer Konservatismus heute ist, würde ich sagen, Sie sollen mich einfach erschießen. Ich habe keine Ahnung. Die Republikanische Partei hat jeglichen Sinn für ihre Prinzipien, jeglichen Sinn für ihre Ziele verloren. Wissen Sie, es ist immer schwierig, wenn man mittendrin steht. Es ist nicht leicht zu erkennen, was passiert. Aber ich glaube, dass die Entwicklung dieser Partei sicherlich einmalig in der modernen politischen Geschichte Amerikas ist. Vielleicht sogar in der Geschichte Amerikas. Die einzige Parallele, die mir einfällt, ist die Kommunistische Partei in der Sowjetunion, die letztlich zusammenbrach, weil sich ihre Prinzipien zu sehr von der Realität getrennt hatten. Schauen Sie, wenn man Republikaner vor kurzem gefragt hätte, worüber sie einig sind, meinetwegen vor 4 Jahren, auch wenn das heute so weit weg scheint wie das finstere Mittelalter, dann hätte man durchaus Punkte gefunden, wo Republikaner sich einig sind. Zum Beispiel, wie unsere Haltung zu Russland ist, nämlich kritisch.
Donald Trump says he admires Vladimir Putin.
Dass Anstand und Charakter wichtig sind.
And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Grab him by the pussy.
Dass ein ausgeglichener Haushalt zählt.
We've got the government debt and deficit exploding.
Dass wir für legale Einwanderung sind.
But we have some bad hombres here and we're gonna get them out.
Jetzt ist es ja heute nicht so, dass die Partei von diesen Prinzipien langsam abgewichen wäre, wie es Parteien manchmal tun. Die Republikanische Partei ist jetzt aktiv gegen diese Prinzipien. Wie gesagt, es gibt nichts Vergleichbares in der Vergangenheit und ich könnte nicht mehr sagen, was konservativ sein in Amerika bedeutet. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand kann. Wissen Sie, ich musste zu dem Schluss kommen, dass die Partei letztlich nie wirklich an diese Werte geglaubt hat. Ich denke nicht, dass man in 3 Jahren tief verwurzelte Überzeugungen aufgibt. Es waren vielleicht nur Marketing-Slogans, keine echten Werte. Das macht einen flexibel. Wenn die alten Marketing-Slogans nicht funktionieren, nimmt man halt neue. Plötzlich ist man gegen Freihandel. Plötzlich treten wir für Putin ein, wenn sich das gut verkauft. Ich weiß wirklich nicht, zu welcher anderen Schlussfolgerung ich kommen soll. Wissen Sie, es gab viele von uns in der Republikanischen Partei, die glauben wollten, dass Trump nur eine Entgleisung sei. Jemand, der die Partei entführt habe. Ich selbst habe 2016 viel Zeit damit verbracht, vorauszusagen, dass Donald Trump verlieren würde. Weil ich nicht glauben konnte, was seine Wahl über die Republikanische Partei oder das Land aussagen würde. Aber ich lag falsch und ich denke, man muss sich mit der Realität auseinandersetzen. Ich habe noch immer republikanische Freunde, die sagen, dass Donald Trump nicht die Republikanische Partei ist. Aber ich weiß wirklich nicht, wie sie das mit der Realität in Einklang bringen. Er ist Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist Chef der Republikanischen Partei. Unter seiner Führung hat die Republikanische Partei Roy Moore bei den Senatswahlen unterstützt. Moore wird Kinderschändung vorgeworfen. Trump ist die Republikanische Partei. Das müssen wir akzeptieren. Und wir müssen uns fragen, was das für die Republikanische Partei bedeutet.
Was ist Ihrer Meinung nach passiert?
Wissen Sie, ich bin im amerikanischen Süden aufgewachsen, in Mississippi. Als ich aufwuchs, waren alle Politiker im Süden Demokraten. Es gab keine republikanische Partei im Süden. Das begann sich in den 1960er Jahren zu ändern. Da gab es eine Strategie, die von Nixon ausgehend in den letzten mehr als 40 Jahren immer weiterentwickelt wurde. Die sogenannte Südstaatenstrategie, die viele Minderheiten bewusst ausschloss, um sich auf die weiße, männliche Wählerschaft im Süden zu konzentrieren.
For the last 40 plus years, we, meaning the Republican Party, had a southern strategy that alienated many minority voters by focusing on the white male vote in the south. What makes those words remarkable is they come from the leader of a Republican Party that's long denied employing a race-based southern strategy to win elections.
Ich glaube, Rasse ist in der amerikanischen Politik das Schlüsselelement. Große Teile der amerikanischen Politik drehen sich darum. Und weil das so ist, bekommen die Republikaner nie mehr als die üblichen 10% der afroamerikanischen Stimmen, was ein offensichtlicher Misserfolg ist. Wir gaben das zu meiner Zeit auch zu, diese Politik war ein Fehlschlag. Aber es gab nun mal diesen Glauben in der republikanischen Partei, dass wir bei den Afroamerikanern versagt hätten, weil wir nicht wüssten, wie man mit Afroamerikanern redet. Es gibt eine ganze Armee von schwarzen Beratern, die mit der republikanischen Partei zusammengearbeitet haben, um Republikanern, also weißen Republikanern, beizubringen, wie man mit Schwarzen spricht. Um die Wahrheit zu sagen, denke ich nicht, dass die Kommunikation das Problem war. Ich glaube, dass Afroamerikaner genau verstanden, was die republikanische Partei sagte. Sie mochten nur nicht, was sie hörten. Die Republikaner haben Jahrzehnte damit verbracht, vor allem die Interessen der weißen Wähler zu verfolgen. Und das war falsch. Erst ging es gegen Afroamerikaner, später gegen Hispanics. Als ich an den beiden Präsidentschaftskampagnen von George W. Bush arbeitete, gelang es uns, rund 40% der Latino-Stimmen zu bekommen. Das ging dann runter auf 27% bei den nächsten Wahlen. Das ist ungefähr das, was McCain holte, was Romney holte, was Trump holte. Das Problem daran wird deutlich, wenn man in die Zukunft schaut. Denn 27% sind zu wenig. Latinos sind eine wachsende Bevölkerungsgruppe.
I will build a great, great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall.
That battle has damaged the GOP's reputation with California Latinos, now 15 million people, some 40% of the state's population.
We're becoming a younger, poorer, browner state and nation. Young, poor and brown are three characteristics that Republicans have never done well with.
Kalifornien ist in diesem Zusammenhang sehr interessant. Einer von 9 Wählern lebt in Kalifornien und Kalifornien war eine republikanische Bastion. Ronald Reagan kam aus Kalifornien. Republikaner haben in Kalifornien immer gewonnen. Aber das hat sich geändert und zwar nicht zuletzt seit 1994, als der republikanische Gouverneur Pete Wilson sich zur Wiederwahl stellte und entschieden hat, Latinos anzugreifen. Er machte eine ganze Reihe mittlerweile bekannter Anti-Einwanderungs-Werbeclips.
They keep coming. 2 million illegal immigrants in California. The federal government won't stop them at the border, yet requires us to pay billions to take care of them.
Das Resultat war, dass Hispanics sich von den Republikanern abgewandt haben. Die Partei, die mal die stärkste Kraft im Lande war, ist heute an dritte Stelle gerutscht. Hinter den Demokraten und hinter den Wählern, die sich keiner Partei zugehörig fühlen, den Independents. Darüber hinaus gibt es viele Hinweise, dass das, was in Kalifornien passiert, ungefähr 15 Jahre später im Rest des Landes passiert. Wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung anschaut und guckt, wer heute in Amerika 15 Jahre und jünger ist, stellt man fest, dass die meisten davon nicht weiß sind. Es gibt also Gründe für die Annahme, dass die auch noch in 3 Jahren nicht weiß sein werden, wenn sie dann an den Wahlen teilnehmen dürfen. Das sind schreckliche Aussichten für die Republikanische Partei. Wenn die Partei sich nicht ändert, und ich kann nicht sehen, dass sie das auch nur im Ansatz versucht, inklusiver und weniger weiß zu sein, dann endet das nicht gut. Sogar Asian Americans, die früher zu 75% republikanisch gewählt haben, verlassen langsam die Partei. Das liegt nicht daran, dass die Republikaner sie schon lange attackieren. Es war Trump, der jetzt meint, China angreifen zu müssen. Auch diese Wähler haben die Nachricht verstanden. Ihr seid nicht weiß, ihr seid nicht wirklich in der republikanischen Partei willkommen. Es stimmt, dass früher die größte Wählergruppe aus weißen, bildungsfernen Männern bestand. Als Ronald Reagan antrat in den 1980ern, waren das 60% der Wählerschaft. Mittlerweile sind das 40% und sie gehören zu der Gruppe, die am schnellsten kleiner wird in Amerika. Wenn man sich diese Situation anschaut, dann ist es richtig, dass man sich fragt, was Trump da macht. Denn weiße, bildungsnahe Schichten wenden sich ebenfalls von Trump ab. Weiße, bildungsferne Wähler, vor allem Männer, sind Trumps Basis. Und das ist langfristig der Sargnagel für eine Volkspartei. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist wann diese Strategie gegen die Wand fährt. Womöglich kann Trump noch eine Wahl gewinnen, aber spätestens danach wird sich die Partei der Realität stellen müssen.
Would I approve waterboarding? You bet your ass I'd approve it. You bet your ass. In a heartbeat.
And I'd bring back a hell of a lot worse than waterboarding.
I want surveillance of certain mosques, okay? President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS, okay? He's the founder.
Trump hat den Leuten erlaubt, ihre schlechtesten Seiten auszuleben. Wir haben alle auch negative Gefühle in uns, fühlen uns falsch behandelt, aber man bringt uns bei, die negativen Gefühle nicht auszuleben. In Gesellschaft zeigen wir uns gesittet, kontrolliert, wir wollen großherzig wirken. Das bringen uns Lehrer bei, das bringen uns unsere Eltern bei, das ist es, was wir in Sportteams lernen. Wir sollen immer unsere beste Seite zeigen. Trump aber will, dass wir unsere niedersten Instinkte äußern. Er hat den Leuten erlaubt, ihren Ärger, ihre Wut, ihren Neid auszuleben. Und ja, auch ihren Rassismus auszuleben. Es ist nicht so, dass Trump die USA rassistischer gemacht hat, aber er hat es akzeptabler gemacht, ein Rassist zu sein. Und ich denke, dass es durchaus viele Weiße gab, die erleichtert waren, dass sie nichts mehr vorspielen mussten, dass sie endlich aufhören konnten, so zu tun, als ob. Ich nutze immer ein Beispiel aus dem Straßenverkehr. Wenn wir im Auto fahren und jemand nimmt uns die Vorfahrt, dann haben wir alle diese Seite in uns, die uns aufregt, aggressiv macht. Straßenwut, Road Rage nennen wir das hier. Donald Trump sagt uns, dass diese Wut, dass das unser bestes Ich, unsere beste Version von uns selbst ist. Dass wir versuchen sollten, immer so zu sein, weil du ein Verlierer bist, wenn jemand dir die Vorfahrt nimmt. Und ich schätze, dass viele Leute so etwas als Erleichterung wahrnehmen, die froh sind, dass das jetzt möglich ist. Ronald Reagan hat mal gesagt, dass in den USA geboren zu sein, bedeuten würde, die Lebenslotterie gewonnen zu haben. Dass man der glücklichste Mensch der Welt ist, weil man in Amerika geboren wurde. Trump sagt uns, dass wir Verlierer sind, weil da überall Gefahren sind, von mächtigen Kräften wie Kanada, die uns schaden wollen. Das ist eine sehr andere Weltsicht, aber es gibt durchaus Leute, die das gut finden. Die Welt verändert sich in eine Richtung, die aus ihrer Sicht viele Nachteile mit sich bringt. Ein Teil davon hat auch wieder mit Rasse zu tun. Eine Welt, die nicht mehr mehrheitlich weiß ist, ängstigt viele. Dazu gehört auch die Frage der Einwanderung. Die Wahrheit ist, dass wenn man sich heute jene amerikanischen Unternehmen anschaut, die über eine halbe Milliarde Dollar wert sind, dann sieht man, dass rund die Hälfte von Einwanderern gegründet wurden. Und zwar von Leuten, die in der ersten Generation hier waren. Steve Jobs, Gründer von Apple, war der Sohn eines syrischen Flüchtlings. Die Jungs, die Google gründeten, waren Einwanderer. Das ist immer der Antrieb Amerikas gewesen. Und plötzlich sind wir gegen Einwanderung. Das ist absurd. Ohne Einwanderung würden wir eine sterbende Nation werden, nicht nur demografisch. Die Geschichte zeigt uns, dass die Legitimierung der Wut und des Hasses sich nur schwer wieder zurückdrehen lässt. Da wurde eine Kraft entfesselt, die sehr schädlich ist und uns noch für lange Zeit beschäftigen wird.
Was würde Ihrer Meinung nach passieren, wenn er wieder gewinnt, wenn er es schafft, wenn er ein zweites Mal Präsident der USA wird?
Es wäre zerstörerisch. Trump ist keine normale Person. Er hat schwerwiegende psychische Probleme und das wird schlimmer werden. Ich glaube, einer der wenigen normalisierenden Faktoren ist seine Angst davor, nicht wiedergewählt zu werden. Und wenn er wiedergewählt wird, dann wird er, glaube ich, quasi durchdrehen. Er wird denken, er könnte alles tun, was er will. Wissen Sie, es gibt Leute, die Trump einen Rassisten nennen. Aber er hat gar keine durchdachte Ideologie, da ist keine organisierte politische Struktur bei ihm. Er springt hin und her, widerspricht sich mehrmals am Tag und scheint es nicht mal zu merken. Ganz gleich, was Trump sagt, es ist in diesem Moment die Wahrheit. Es macht für Trump keinen Unterschied, ob er vor 10 Minuten noch das Gegenteil gesagt hat. Ich denke also, dass seine Wiederwahl destabilisierend für die Weltgemeinschaft wirken würde. Vermutlich wäre es auch schlecht für die Weltwirtschaft, weil er vermutlich einen Handelskrieg starten würde. Es wäre schrecklich für das Verhältnis der unterschiedlichen Rassen in den USA und es wäre natürlich auch eine existenzielle Bedrohung für die Weltordnung, so wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert wurde. Denn er würde ganz sicher die internationalen Allianzen schwächen. Amerika war immer eine treibende Kraft dahinter. Das ist etwas, was Trump weder versteht noch interessiert. Er schaut auf die NATO, als handele es sich um einen Mieter, der nicht genug Miete zahlt. Ich bin also eher pessimistisch, was seine Wiederwahl angeht. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass amtierende US-Präsidenten in den meisten Fällen wiedergewählt werden. Und gerade jetzt, wo es einige Änderungen gab, was die Parteienfinanzierung angeht. Trump ist klar im Vorteil. Allerdings wird auch die Pandemie einen Einfluss haben. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie das alles politisch ausgehen wird. Denn eigentlich sollte es nicht so gut für Trump aussehen. Aber ich glaube, dass jeder, der behauptet, dass er vorhersagen könnte, wie die Wahl ausgehen wird, sich täuscht.
Sie beschreiben eine irrlichternde Partei, eine Partei ohne Werte. Aber Sie waren über Jahre mittendrin, haben diese Partei geprägt. Sehr nahe an Bush Senior, an Bush Junior, an Mitt Romney. Wie gehen Sie damit um?
Schauen Sie, ich habe Jahre für die Republikanische Partei gearbeitet. Ich habe mehr republikanische Gouverneure und Senatoren ins Amt gebracht als irgendjemand anderes. Ich habe für 5 Präsidentschaftskampagnen gearbeitet. Also denke ich, dass es absolut unverantwortlich wäre, meinerseits zu sagen, dass ich mit all dem nichts zu tun hatte. Persönliche Verantwortung ist ein zentrales Element der Partei. Darum glaube ich, dass man in einem ersten Schritt sich fragen muss, was da eigentlich genau passiert. Ich habe natürlich die dunklen Seiten der Partei gesehen und ich dachte, dass es Minderheitenpositionen waren, die nicht für das große Ganze der Partei standen. Es gab auch gute Seiten, zum Beispiel die Seite, für die George W. Bush stand, als er unter dem Motto des sogenannten mitfühlenden Konservatismus antrat. Hören Sie, was Bush im Jahr 2000 sagte, als er erklärte, was für ein Präsident er sein wollte.
Our nation must rise above a house divided. Americans share hopes and goals and values far more important than any political disagreements. Republicans want the best for our nation, and so do Democrats.
Wenn man das heute hört, klingt das nach einem verschollenen Dokument einer untergegangenen Zivilisation. Es geht um Bescheidenheit, Mitgefühl, um Nächstenliebe. All die Dinge, die Trump für Schwächen hält. Bush versuchte Werte anzusprechen, die wichtig waren. Werte, denen man nacheifern sollte. Und glauben Sie mir, wir waren wahrlich nicht perfekt. Auch wir haben dunkle Spielchen getrieben. Aber wenigstens versuchten wir, für etwas zu stehen, was besser und größer als wir selbst waren. Ich kann also nicht einfach nur mit dem Finger auf Trump zeigen und sagen, wie konnte das passieren? Die anderen sind schuld, nur ich nicht. Ich war daran mehr beteiligt als die meisten Menschen. Und darum glaube ich, dass ich ehrlich sein muss und mich den Fragen stellen, die man nun an mich hat. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch tun kann, außer anzuerkennen, was ich getan habe und im weiteren Verlauf einen anderen Weg einzuschlagen.
Stuart Stevens hat vor ein paar Wochen sein Unternehmen verkauft. Strategic Partners in Media gilt als die erfolgreichste Wahlkampfberatungsfirma der USA. Stevens sagt, dass er mit seinen Aussagen seiner Firma und seinen Partnern schadet, was sicherlich nicht verkehrt ist. Und darum habe er sich zurückgezogen. Nachdem ich mit Stevens gesprochen hatte, rief ich bei meinem Kollegen René Pfister an, Büroleiter in Washington des Spiegel. Auch René teilte die verheerende Beurteilung, die Stevens gerade der Republikanischen Partei ausgestellt hatte, sagte aber auch, dass in seinen Augen die Demokraten nicht ganz unschuldig seien.
Die Demokraten machen sich's viel zu einfach, wenn sie glauben, Donald Trump sei nur das Ergebnis einer Radikalisierung, die bei den Republikanern stattgefunden hätte. Donald Trump ist das Ergebnis von gravierenden Fehlern, die die Demokratische Partei und demokratische Präsidenten gemacht haben. Und da würde ich jetzt mal insbesondere Bill Clinton nennen, der in den 90er Jahren, wo die Wirtschaft so unheimlich geboomt hat, ja, letztlich den Glauben verbreitet hat, dass Globalisierung funktioniert, dass nur wenn man die Grenzen aufmacht, wenn man Trade Deals macht, dass davon alle profitieren. Bill Clinton hat, als er 1993 das Freihandelsabkommen für Nordamerika unterschrieben hat, gesagt, dieses Abkommen wird in den nächsten Jahren 1 Million Jobs schaffen und wird dafür sorgen, dass der Wohlstand für alle steigt. Und was richtig war an dieser Analyse ist, dass der Wohlstand gestiegen ist, aber eben nur für eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten. Also die Wähler, die klassischerweise demokratische Wähler waren, im mittleren Westen, die in einer Autofabrik gearbeitet haben, die in einer Textilfabrik gearbeitet haben, die in einem Stahlwerk gearbeitet haben, haben durch diese Art der Hyperglobalisierung, die von Bill Clinton gefördert worden ist, ihre Jobs verloren. Oder ihre Löhne sind drastisch nach unten gegangen. Also der große Verlierer in der amerikanischen Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten war der weiße Arbeiter ohne College-Abschluss. Die Zahlen sind wirklich absolut frappierend. Wenn man in allen Zahlen, die man da messen kann, ist dieser sozusagen dieser klassische demokratische Wähler der Verlierer. Die Lebenserwartung ist zurückgegangen, der Alkoholmissbrauch ist hochgegangen, die Suizidrate ist hochgegangen, die Arbeitslosigkeit ist hochgegangen. Diese Wähler wurden wirklich von der Demokratischen Partei letztlich verraten. Und ich glaube, dass das nicht zu sehen und dieses Problem nicht zu adressieren, war das große Versagen der Demokraten, und davon hat Donald Trump profitiert.
Die naheliegende Frage ist doch, warum wehrt sich diese Partei nicht? Warum gibt es keinen Widerstand gegen Trump von Seiten republikanischer Politiker?
And I think more of my colleagues should speak up. They say things privately that they don't say publicly.
This is a time where people do, conservatives do need to speak out.
I was grateful to see President Trump's leadership.
Also ich glaube, da ist die Erklärung relativ einfach. Es gibt viele klar denkende Republikaner, die nicht übereinstimmen mit Donald Trump, die auch wissen, was er tut. Nur ist eine Distanzierung von Donald Trump für einen republikanischen Politiker das Todesurteil. Das zeigen alle Umfragen, dass Donald Trump ist eine Figur, die extrem polarisiert. Er polarisiert aber nicht in der republikanischen Anhängerschaft. Also die republikanischen Wähler, die republikanischen Anhänger stehen zu weiten, weiten Teilen hinter Donald Trump. Und wenn ein republikanischer Politiker es wagt, sich von Donald Trump abzusetzen, ist es für ihn das Todesurteil. Also ich habe vor einigen Monaten eine Geschichte gemacht, da war ich in Florida, da gab es einen Kongressabgeordneten, der im Impeachment-Verfahren einen ganz schlichten Satz gesagt hat, und der hieß, all facts must be on the table. Er hat nicht gesagt, Donald Trump muss zurücktreten. Er hat nicht gesagt, ich werde im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump stimmen. Er hat gesagt, all facts must be on the table. Dieser Satz hat dazu geführt, dass in dem Wahlbezirk, wo er aufgestellt worden ist, ein Aufstand ausgebrochen ist, und dieser Kongressabgeordnete hat innerhalb von wenigen Tagen erklärt, er wird nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Das zeigt, wie gefährlich es ist für einen Republikaner, sich gegen Donald Trump zu stellen. Also Donald Trump, die republikanische Partei ist im Moment fest in der Hand von Donald Trump. Und auch jeder, der sich jetzt gegen ihn positionieren will, ihn möglicherweise mal ablösen will, er muss einen ganz, ganz schmalen Grat gehen zwischen sozusagen zu erkennen geben, dass er in manchen Dingen anders denkt, aber sozusagen die Basis nicht zu verschrecken, weil ohne die Trump-Basis wird es für keinen republikanischen Politiker möglich sein, gewählt zu werden. Es gibt da ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also Mitt Romney ist eine Ausnahme, der sitzt so fest im Sattel in Utah, dass er sich's leisten kann, sich von Donald Trump abzusetzen. Aber für die große, große Mehrheit der republikanischen Politiker gilt, wenn du dich von Trump absetzt, dann ist es dein Todesurteil.
Was würde eigentlich passieren, wenn das, was du sagst und das, was Stevens sagt, nämlich, dass die Strategie der Republikanischen Partei auf den Angry White Man zu setzen, problematisch ist? Was passiert, wenn die Partei die Präsidentschaftswahlen im November verliert?
Also ich halte es für absolut denkbar, dass, nehmen wir mal an, Trump verliert im Herbst, der Streit und die Fliehkräfte innerhalb der Republikanischen Partei so groß werden, dass die Partei einfach zerreißt. Dass es einen Teil gibt, der letztlich auf dieser populistischen Schiene weitermachen will, dass es einen fremdenfeindlichen Teil dieser Partei gibt, die ganz auf den weißen Wähler setzt, und dass es dann den anderen Teil der Partei gibt, ich würde es mal sagen, den George W. Bush-Teil der Republikaner, die ganz anders denken. Und dass es keine Brücke mehr gibt zwischen diesen beiden Flügeln und dass es die Republikanische Partei einfach zerreißt. Wo ich ganz fest von überzeugt bin, ist, dass der Weg, den Donald Trump genommen hat, dass der langfristig die Republikaner in den Untergang führt. Weil es ist einfach so, alle demografischen Zahlen weisen in eine Richtung. Die Weißen werden immer weniger, die schwarzen Wähler, die Latinos werden immer bedeutender als Wählergruppe. Amerika wird immer diverser, um das Wort jetzt mal nochmal zu benutzen. Und eine Partei, die letztlich radikal auf eine Wählergruppe setzt, ist da zum Untergang verurteilt. Trump hat es, wie gesagt, 2016 in einer historisch einmaligen Situation geschafft. Aber dass das einfach wiederholbar ist in den nächsten Jahrzehnten, daran glaube ich nicht. Und das zeigen auch alle Zahlen, dass das nicht möglich sein wird.
Das war 8 Milliarden, heute über die Zukunft, vielleicht aber auch über das Ende der Republikanischen Partei in den USA. Ich bedanke mich sehr bei meinen Kollegen Christoph Scheuermann und René Pfister und beim amerikanischen Wahlkampfberater Stuart Stevens. Sein Buch »It was all a lie« über die Republikanische Partei erscheint in gut 8 Wochen. Auf Englisch und in den USA. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und den üblichen Podcast-Apps. Sehr ans Herz möchte ich Ihnen den Innenpolitik-Podcast Stimmenfang des Spiegel legen, der jeden Donnerstag erscheint. Ihnen alles Gute. Mein Name ist Juan Moreno. Bleiben Sie gesund.